Heute zu Gast der Serienunternehmer und Gründer von 123 Fahrschule, Boris Polenske.
Ja, ich habe schon Fahrschulen für 3.000 Euro gekauft. Wir haben aber auch schon mehrere hunderttausend Euro ausgegeben. Teilweise kaufe ich auch eine Fahrschule per WhatsApp. Ich versuche das halt immer sozusagen ein bisschen knapp zu halten. Also eben die Zeit, nicht zu viel in den Deal zu investieren. Eine größere Fahrschule musst du natürlich dann schon mal hinfahren und dir das angucken, eine Due Diligence machen etc. Ja, aber wir sind da relativ pragmatisch. Ich sage immer so, unter 40.000 habe ich einen dreiseitigen Vertrag. Ja, so. Und über 40.000 habe ich einen vernünftigen Vertrag, der auch M&A-Standards quasi einhält.
Das ist ja abgefahren.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Unser Partner Storyblock, Storyblock mit K, macht ein Headless CMS-System. Was ist das? CMS ist einfach ein Content-Management-System, also man Inhalte verwaltet, und Headless bedeutet, dass das Frontend und das Backend von diesem System nicht direkt verbunden sind, weswegen man viel einfacher die verschiedenen Inhalte in andere Plattformen hinein streamen kann quasi. Man produziert sie einmal und schickt sie dann darüber in die verschiedensten sozialen Kanäle, vielleicht auch in den Shop oder auf ein Blogportal oder in die Apps. All das macht halt ein CMS, insbesondere ein Headless CMS, ist sozusagen das, wie man das modern bearbeitet. Eine API für die verschiedensten Plattformen. Storyblock wurde 2007 gegründet. Mittlerweile wird es von 53.000 verschiedenen Entwicklern, Marketeers, Content Management eingesetzt. Es gibt über 80.000 Projekte, wo Storyblock zum Einsatz kommt. Die Firma selber hat vergleichsweise nur etwas über 60 Mitarbeiter, aber dafür Kunden wie Adidas, wie Deliveroo, wie Decathlon, wie viele weitere. Wer mehr wissen möchte, Storyblock mit K am Ende.com/OMR. Und ganz wichtig, alle Zuhörer hier erhalten auf dieser Landingpage einen Premium-Account bei Storyblock für die ersten 3 Monate umsonst. Es folgt nun Actindo, eine DOP, eine Digital Operations Plattform. Um zu erklären, was die machen, brauche ich einige Fachbegriffe. Und zwar bindet eine DOP verschiedenste Themen in einem Unternehmen zusammen. Zum Beispiel das Thema Stammdatenmanagement, Master Data Management, MDM, und das Thema ERP und das Thema PIM, also Product Information Management. All das braucht man, um die verschiedensten Aktivitäten einer digitalen Firma, wie Marketplaces, die sie bedienen, Shipping, Payment, zusammenzubinden mit den jeweiligen Prozessen, also Order Management, Warehouse Management, Shipping oder halt einfach nur Purchasing. Eine Enterprise Solution im Bereich Unified Content, die alle Datenströme im E-Commerce-Bereich synchronisieren kann. Das ist Actindo. Optimale Nutzer sind mittelständische E-Commerce- und Handelsfirmen, die sich digitaler aufstellen wollen. Referenzkunden wären übrigens Edeka auf der ganz großen Seite und Captain & Son. Am besten schaut mal rein unter actindo.com/OMR. Ich habe den Boris Polenske in den letzten 10, 15 Jahren in der Branche immer mal wieder getroffen, mal bei einem Abendessen hier und da, und fand ihn immer unglaublich sympathisch. Und habe mir schon gedacht, auf ihn trifft eigentlich diese im besten Sinne oder positiv Bezeichnung des Unternehmerschweins perfekt zu. Umtriebig, interessiert, neugierig, pragmatisch, keine Angst auch vor großen Herausforderungen, einfach mal was anpacken. So ist er mir schon immer rübergekommen, und jetzt genau im Podcast hat sich das genau wieder bestätigt. Er hat schon verschiedenste Sachen in seinem Leben gemacht und erzählt auch ziemlich offen darüber, bei manchen mit größerem Erfolg, bei manchen mit kleinerem. Jetzt probiert er gerade ein sogenanntes Roll-Up, also wo man verschiedene Player in einem Markt aufkauft, um diesen Markt zu konsolidieren. Wir haben es ja hier schon häufig auch gecovert im Bereich von Amazon-Händlern, wo gerade die ganzen Trasio-Klone dabei sind, den Markt aufzurollen, also zu Roll-Uppen. Und es gibt es halt auch im Bereich der Fahrschulen. Hätte man gar nicht gedacht. Aber der Boris kauft halt Fahrschulen. Zum Teil via WhatsApp, wie er mir erzählt hat. Eine ungewöhnliche Geschichte. Er hat diese Firma auch schon relativ früh so ein bisschen aus der Not heraus an die Börse gebracht. Mit irgendwie Umsatz von 25 Millionen Größenordnung. Kam da gleich auch im Podcast raus. Also ziemlich verrückt. Typisch Boris Polenske. Sehr frei nach Schnauze. Auch ein Kind des Ruhrgebiets, genau wie ich. Aus Dorsten in dem Falle. Übrigens, wer auf Börsengeschichten wie die von Boris steht, dem möchte ich noch ganz kurz einen Podcast ans Herz legen, den wir hier jeden Tag, jeden Werktag produzieren, immer 10 Minuten, heißt es Ohne Aktien wird schwer, und meine Kollegen diskutieren die spannendsten Geschichten der Börse, empfehlen oder weisen zumindest hin auf Aktien, die vielleicht ganz interessant sind, zur Beobachtung natürlich nur. Also all das bei Ohne Aktien mit Schwer für all die, die das Gefühl haben, ich möchte mehr davon, wo das hier herkommt. Und damit jetzt wirklich rein ins Gespräch mit Boris Polenske. Herzlich willkommen, Boris Polenske.
Ja, hallo, Philipp. Danke, dass ich hier sein darf.
Erzähl mal ganz kurz, es ging in Dorsten los in deinem Kinderzimmer, wie so oft?
Nee, im Kinderzimmer nicht, aber in Deutschland ist es ja so, die Garage der Amerikaner ist der Keller in deutschen Einfamilienhäusern und ich habe meine erste Firma in der Tat schon als Schüler gegründet. Ja, habe die Abschlussfahrt vom Abi genutzt, um meine Software zu verkaufen, aber es ist lange her.
Okay, und das war dann schon Clicktail damals?
Nein, das waren so, ich habe früher so selber so Software programmiert, das waren noch die Zeiten, wo man noch niemals eine CD hatte. Da ging es um kleine Adressverwaltungssoftwareprogramme und so weiter. Das waren aber noch die Zeiten vor Windows, ja. Jeder kann jetzt raten, wie alt ich auch schon geworden bin. Aber das ist, das war vor Clicktail noch.
Okay, aber wie kommt man dazu, als Dorstener Junge dann irgendwie da so Adressverwaltungssoftware zu programmieren?
Puh, ich hatte mir damals die Frage, war Spielecomputer oder ein PC? Und dann habe ich mich für den PC interessiert und dann kostete er viel Geld. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss man damit Geld verdienen. Und dann habe ich angefangen, Software zu programmieren. Okay. Ja, und dann bin ich auf der Cebit mal irgendwie Kontakte bekommen und er sagt, hey, das sieht ja gut aus. Ja, wie alt bist du denn? Ich mache jetzt gerade Abi, ja, so. Und dann habe ich halt angefangen, früher hieß es noch Shareware, heute ist es ja, gibt es den Begriff ja gar nicht mehr. Und da habe ich über diese Vertriebswege angefangen, meine Software zu verkaufen.
Und dann kam Clicktail, was ein bisschen größeres Ding dann wurde. Ich glaube, fast 400 Leute habt ihr gehabt, ne?
Genau. Ja, Clicktail war ja so eine Art gelbe Seiten online, beziehungsweise damals auch noch auf CDs, die ja auch heute schon keiner mehr kennt. Das ist dann entstanden mal, 93, ganz, ganz Ewigkeiten her, ist ja die Postleitzahlen umgestellt worden von 4 auf 5 Stellen. Und da hatte ich eine Software entwickelt und verkauft. Und dann wollten die Leute quasi gesagt haben, man könnte auch Telefonbücher irgendwie so da online machen. Oder nee, online gab es ja gar nicht damals. Also quasi auf CD. Ja, und da habe ich angefangen, gegen die Telekom zu streiten. Ja, die wollte natürlich die Telefonbuchdaten nicht rausgeben. Da gab es ganz wirre Prozesse und so weiter. Wir haben dann die Telefonbücher in China teilweise abtippen lassen. Okay. Ja, weil ein Richter hier in Hamburg meinte, nee, wenn es abtippen ist, ist es in Ordnung. Ja, scannen ging nicht, aber abtippen war in Ordnung. Und wir haben dann, 98 war das auch und da haben wir dann die Daten offiziell von der Telekom bekommen. Und daraus ist dann eben Clicktail entstanden als gelbe Seitenanbieter, Adressverzeichnisse und so weiter. Und das hatten wir dann 2006 an den Entry Standard gebracht, an die Börse in Frankfurt und 2008 war es genau, dann an die Telegate weiterverkauft.
Und was war das für ein Market Cap damals?
Boah, muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube irgendwie so 34, 35 Millionen irgendwie so.
Firmenwerte?
Also, ja, genau. Also,
okay.
Ja, also habe ich aber nicht mehr ganz im Kopf.
Und das waren aber dann so 400 Leute, die da in der Spitze gearbeitet haben?
Genau, wir haben dann ja so wie die gelben Seiten noch Anzeigen verkauft, auch für unsere Online-Verzeichnisse, ja, also quasi im Branchenbuch online. Und dann haben wir Anzeigen verkauft am Telefon mit Außendienst, wir hatten Softwareentwicklung. Genau, das war in Essen, Kruppstraße, direkt in der Innenstadt.
Ja, also okay. Also eigentlich schade für Essen, dass es dann irgendwie kaputt gemacht wurde, wahrscheinlich von Google und den großen Webverzeichnissen.
Ja, genau. Es war natürlich absehbar. Google Local fing an natürlich auch mit Adressverzeichen, Google Maps zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eigene Kartentechnologie. Also das, was Google Maps heute hat, das hatten wir quasi schon damals auch selber entwickelt. Ja, und dann hat Google Maps zum Beispiel ja auch für Softwareentwickler das einfach kostenlos abgegeben. Ja, und wir waren darauf angewiesen, Lizenzeinnahmen zu generieren für unsere Kartentechnologie. Ja, und das war natürlich dann nicht mehr zu refinanzieren. Aber ihr habt jetzt den Sven Schmidt in Essen mit Maschinensucher.
Genau, der tritt dein Erbe an, eine große Digitalfirma aufzubauen.
Ja, der Sven kriegt das, glaube ich, auch alleine hin.
und sag mal, damals warst du dann so in deinen 20ern oder sowas?
Da war ich schon in meinen 30ern.
Das heißt, du bist jetzt so 50 oder so?
Ich bin jetzt gerade 50 geworden, ja.
Okay. Also wie ging es dann weiter? Also hast du es verkauft, Clicktail, und was kam dann?
Ja, ganz verrückte Geschichte. Ich war schon mit meiner Frau in San Francisco gewesen. Wir hatten uns schon Häuser angesehen und so weiter, wollten auch schon was fast kaufen. Und dann hat der Udo Müller von Ströer mich auf einer Tagung am Tegernsee belabert. Ja, ich sollte doch nach Köln kommen, was sicherlich die beste Entscheidung in meinem Leben war, ja, aus dem kleinen Dorsten heraus nach Köln zu kommen. Aber dann sind wir halt doch nicht nach San Francisco gegangen. Dann habe ich mit Ströers, mit den beiden Inhaber jedenfalls, so ein Online-Portal für Gebrauchtwagen aufgezogen und bin dann quasi in Köln jetzt hängen geblieben.
Okay. Und du wärst sonst nach San Francisco gezogen, um dort einfach mal was Neues anzufangen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Genau. Wir hatten einen Exit gemacht, die Kinder waren noch klein und da haben wir gesagt, ach komm, können wir doch mal dahin. Ja. So, und mittlerweile bereue ich es ein bisschen. Andererseits ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, ohne jetzt einen Business-Aufhänger dann irgendwo in so einer Stadt neu zu starten. Das war jetzt in Köln schon ganz gut, aber ja, irgendwie so ein Punkt im Leben, den man vielleicht verpasst hat.
Und das mit Ströer ist dann aber noch eine Weile gelaufen und dann hast du irgendwann auch wieder verkauft?
Ja, nee, das PKW.de hat sich so ein bisschen hingezogen, so ein bisschen wie Kaugummi. Ja, der Sven Schmidt auch wieder hier der Vergleich, mal ist ein Online-Marktplatz gewesen für Fahrzeuge. Und jeder weiß halt, dass es eben schwierig ist, selbst mit viel Plakat und viel Media gegen letztendlich so ein Mobile- oder Autoscout anzukämpfen. Wir haben dann nochmal versucht, das Geschäftsmodell ein bisschen zu drehen auf das Thema Autobewertung und Vermittlung. Aber am Ende des Tages haben wir es dann an einen Mitgesellschafter quasi verkauft. Aber man muss dann auch manchmal eingestehen, was geht und was nicht geht. Und manchmal hilft auch Geld nicht. Ja, wenn da einfach so ein mobiler Autoscout vor einem sitzt, dann ist dann einfach dann schwierig.
Guckst du jetzt an, aktuell sehe ich überall die Auto Hero Werbung von Auto 1, die das ja versuchen wieder zu machen am Ende, so ein bisschen vom Modell her. Glaubst du daran?
Ja, das ist echt krass. Also ich sehe das auch immer wieder und denke, Mensch, ey, das Modell haben wir schon mit Karoo damals, das war so eine Zweitmarke, versucht. Manchmal, vielleicht ist man noch manchmal zu früh oder der Markt war noch nicht bereit für eine Veränderung. Ja, man pumpt da ja jetzt auch irrsinnig viel Geld rein, aber es bedarf dann halt schon wirklich riesiger Unsummen, um dann so einen Markt auch zu drehen und zu verändern.
Und dann ist es jetzt so, zum Heute zu kommen, du bist dem Thema Autos irgendwie treu geblieben, aber eher so indirekt und machst jetzt irgendwie 1, 2, 3 Fahrschule, also einen Fahrschulanbieter in der echten Welt, aber auch vor allem digital. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Ja, das ist ganz lustig. Also da ich aus den gelben Seiten kam, habe ich nach neuen Ideen gesucht. Ja, und da fängt man ja bei A an. Ja, und dann bei Z hört man auf. Und dann bin ich so durchgegangen. Bei B wie Bestattungen bin ich mal hängen geblieben. Ja, und jetzt sagt, ach nee, ist ein doofes Thema. Ja, macht nicht wirklich Spaß. Ja, und dann bin ich halt irgendwie über das Thema Bildung auf F wie Fahrschulen gekommen und habe mich da mit dem Markt beschäftigt. Und wie das manchmal so ist, manchmal ist es eher eine Bierlaune, ja, so. Und ich wollte eigentlich ursprünglich Software an Fahrschulen verkaufen und habe dann festgestellt, dass der Markt total fragmentiert ist. Und wenn du halt weißt, wenn du so ERP-Software verkaufen willst, du brauchst eine gewisse Ticket-Size, ja. Wenn eine Fahrschule 300 Euro im Jahr für die Software bezahlt und du musst da halt 23 Mal hinfahren und der hat 25.000 Fragen an dich, dann rechnet sich das nicht. Und irgendwann, wir hatten mal so Vertriebsversuche gemacht, also wir hatten noch gar keine Software programmiert, aber wir haben versucht, die Software zu verkaufen. Ja, und dann hörte ich immer nur am Telefon von den Vertrieblern, die sagten, ja, die sagen immer nur rechts und links und stopp, die Inhaber am Telefon. Weiß ich, was sagen die da? Ja, die sitzen gerade im Auto und schulen, ja, so. Und ich sagte, was für eine Branche, wo der Chef auch dann im Auto sitzt und quasi ja nicht so jeden Tag quasi auch dann
Telefonate führt, wenn
genau, ja, so. Und dann habe ich mir die Branche angesehen und gesagt, okay, 2,2 Milliarden Euro, 200.000 Durchschnittsumsatz pro Unternehmen bei 10.000 Fahrschulen in Deutschland. Da habe ich gesagt, da muss was gehen. Und dann haben wir quasi, wie gesagt, aus so einer Bierlaune 2 Fahrschulen gegründet, eine in Recklinghausen, wo ich gesagt habe, das ist so die kleinste Stadt, die wir angehen wollen mit 100.000 Einwohnern und eine in Köln, so eine der größeren Städte, haben aufgemacht und die Bude war voll. Ja, und
dann aber du hast gedacht, einen Fahrlehrer angestellt dann?
Genau. Du brauchst halt einen verantwortlichen Leiter, den du anstellst, der muss Fahrlehrer sein. Und dann haben wir Fahrlehrer angestellt, haben dann erst auf der Standardsoftware, die man so kaufen kann im Markt, das Ganze betrieben und haben dann sukzessive unsere eigene Software nachgezogen, verfeinert, verbessert und optimiert.
Okay. Also, wie viele Fahrschulen hast du jetzt heute?
Also wir haben aktuell 50 Standorte. Wir sind relativ gut vertreten in NRW. Wir haben Berlin, Hamburg, München jetzt auch gerade. Bin gerade noch in Ostdeutschland, in Sachsen wo dran. Wir sind also heute die größte Fahrschulkette in Deutschland.
Okay.
Für den A- und B-Bereich, muss man dazu sagen. Also wir machen nur den Privatkunden.
Führerscheinklasse A und B dann.
Genau, wir machen nur den Privatkundenmarkt. Das ist Motorrad und PKW.
Und bislang gab es da gar keine Kette. Also hatte jemand vergessen, quasi das daraus zu Kette zu bauen.
Ja, es gibt einen Franchise, es gibt die Academy, das ist so ein Franchise-Unternehmen, aber sagen wir so, es ist eher so ein Factoring-Betrieb für Fahrschulen. Die machen eher so Forderungen aufkaufen und die quasi eintreiben. Und das ist auch so ein Franchise, was wirklich nicht, die haben keine eigene Software, die haben auch eher so ein Soft-Franchise, die Filialen sehen alle anders aus. Das ist ganz nett, aber so, dass jemand wirklich wie wir mit eigenen Fahrlehrern, mit eigenen Autos und eigenen Standorten das betreibt, Das gibt es in der Größe, wo wir gerade sind, nicht.
Okay. Und dann hast du die Lücke gesehen. Und jetzt ist die ganze Digitalkomponente, ist das wichtig oder ist das mehr so ein Add-on?
Ja, damit wir natürlich als Digitalunternehmen bewertet werden, ja, würde ich natürlich sagen, wir sind ein Digitalunternehmen mit angeschlossener Fahrschule. Es macht auch einen Mehrwert aus. Also wir haben heute Kundenverwaltungskosten auf dem Schüler, die unterhalb der von einer normalen Fahrschule sind, weil wir eben viele Prozesse wie Bezahlung, Abrechnung, Rechnungserstellung, Terminmanagement natürlich digitalisieren. Und es macht halt für die Schüler unheimlich viel Sinn, weil wir haben ja junge Leute, 18-, 19-, 20-jährige Menschen, ja, die letztendlich gerade ja solche digitalen Themen auch gerne wünschen, ja. Und man muss wissen, in Deutschland vor der Pandemie war es eines der letzten europäischen Länder, wo du diesen Theorieunterricht, diese 14 Stunden, Doppelstunden, 21 Zeitstunden in der Präsenz in der Fahrschule machen musstest. Und das gibt's eigentlich in fast keinem anderen europäischen Land, außer in Österreich, soweit ich weiß, ja. Und da waren wir digital total rückständig. Und es war vom Anfang an eigentlich auch ein bisschen die Idee, diesen Theorieunterricht zu digitalisieren und quasi wenigstens in eine Zoom-Session zu bringen. Ja, das war aber letztendlich vor dem 18. März Covid-19 nicht möglich.
Und jetzt wurde es mit Corona dann geändert?
Ja, wir haben momentan Ausnahmegenehmigungen. Also wir haben dann schlagartig mit Corona dann entsprechend auf online, auf Zoom umgestellt, was mega funktioniert. Die Schüler sind total happy, weil letztendlich 14 Mal eine halbe Stunde dahin fahren, eine halbe Stunde nach Hause. Du sitzt mit Leuten an einem Tisch, die du nicht kennst, die sich gestern nicht gewaschen haben oder schon eine ganze Woche nicht. Ja. So, also da hat gar keiner Spaß. Und die Fahrlehrer sagen sogar, ey, ich kriege sogar mehr Interaktion über Zoom dahin, weil sich auch alle trauen, was zu sagen. Ja, weil du in einer Gruppe bist, wo du ein bisschen anonymer bist, ja, wo du letztendlich nicht negativ auffällst. Und wir haben auch erste Studien, wir haben eine Uni beauftragt, das sich genauer anzusehen, die sagen, dass die Schüler schneller fertig werden und eine höhere Bestehensquote haben.
Und jetzt hofft ihr, dass ihr das nach Corona diese Ausnahmegenehmigung aufrechterhalten könnt?
Ja, müssen wir mal jetzt gucken. Also es gibt eine neue Verordnung, die in Umsetzung ist. Ich habe da große Hoffnung, dass Deutschland dann doch nicht so doof ist, diese einzige Errungenschaft von Covid-19 im Bildungsbereich jetzt wieder zurückzudrehen und das wieder zu verbieten. Ja, also in den Schulen hat es nicht geklappt. Ja, ist ja alles totales digitales Desaster. Und die Fahrschulen sind einer der wenigen Bereiche, wo dieses Thema mal richtig gut funktioniert hat. Und auch viele Fahrschulen sind damit zufrieden und funktionieren damit sehr gut. Und es gibt aber natürlich die Bestandsverbände, ja, der Fahrlehrerverband, der Bundesverband der Fahrlehrer, die wollen natürlich ihre 55, 56 Jahre alten oder noch älteren Inhaber quasi noch wie beim Fußballspiel über die 90 Minuten tragen und blockieren natürlich weitestgehend jede Änderung.
Und normalerweise frage ich ja immer auch die Gäste, wie viel Umsatz macht ihr denn und so? Bei dir weiß ich das schon, weil ihr seid ja eine Public Company. Das ist ja das Verrückte. Nicht nur, dass du die erste Clicktail Company schon in die Börse gebracht hast. Jetzt diese Firma, also 5 Millionen Umsatz, kann man nachlesen, letztes Jahr zumindest, ist jetzt auch börsennotiert.
Genau. Wir haben quasi ein Spec ohne Money gemacht, ja. Das heißt, wir haben ein Reverse IPO gemacht. Wir haben uns eine Börsenhülle quasi gekauft und dann eben die 123 Fahrschule Holding dort eingebracht. Das war im Oktober letzten Jahres. Ja, das kam halt auch so ein bisschen aus der Börsenhistorie, die ich habe. Ich kannte da noch ein paar Leute und dann haben wir uns mal zum Mittagessen getroffen und gesagt, Mensch, warum bringen wir es hier nicht an die Börse? Ist doch gut. Und wir sind jetzt, ich kann jetzt keine Zukunftszahlen, wir sind also deutlich jetzt besser als die 5 Millionen und ja, das hat sich aber gut bewährt.
Und wie geht sowas? Also ich meine, dann hatte einer von deinen Kumpels so eine AG rumliegen quasi, die an der Börse ist, ein Mantel und den kann man dann kaufen.
Genau, es ist halt wie bei den GmbHs, es gibt gewisse Vorratsgesellschaften, die kannst du erwerben, da musst du natürlich eine sogenannte Mantelgebühr bezahlen, die kriegst du also nicht zum
kostet
eingelegten
10.000, 20.000 Euro oder was?
Naja, es ist leider doch ein bisschen teurer.
Also eher so 120 oder 200.000?
Darf ich nicht sagen, es ist im sechsstelligen Bereich.
Aber generell, also es ist, ja. Ist ja kein Einzelfall bei dir, sondern es ist ja üblich. Also das macht ja
genau, aber du bekommst dafür einen börsennotierten Mantel, ja, das kostet natürlich auch alles Geld, die Börseneinführung, die Rechtsanwälte etc. Und jemand, der so einen Mantel verkauft, der macht das halt am Fließband. Wobei am Fließband GmbHs macht man am Fließband. Diese Börsenmäntel sind jetzt, das kommt nicht so häufig vor.
Ja. Und an welcher Börse seid ihr notiert?
Also wir sind jetzt in Düsseldorf notiert, im Freiverkehr. Wir kommen jetzt vor aller Voraussicht nach auch in den Xetra. Wir haben jetzt gerade eine Kapitalerhöhung, die läuft. Ja, wenn die halt jetzt durch ist, dann kommen wir auch in den Xetra-Handel. Und ja, das sieht ganz gut aus.
Und jetzt aktuell Market Cap ist so Größenordnung 20 Millionen?
Ich müsste mal gucken, der hat jetzt relativ stark geschwankt, der Kurs. Wir waren mal so auch über 30, wir waren bei 16 Euro. Wir machen gerade eine Kapitalerhöhung zu 11,50 Euro. Da ist der Kurs ein bisschen runtergegangen. Aber ich gehe davon aus, dass der nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich auch wieder ganz nach oben, weil wieder ein ganzes Stück nach oben geht.
Und dann liegen wir dann bei 30, 40, 50 Millionen ja, Market Cap, so um sowas? Also Firmenwert.
Ja. Ja, genau.
Und dann kann man euch, wenn ihr dann am Xetra seid, dann auch über Trade Republic und Scalable könnte man auch dann kaufen bei dir.
Trade Republic ist, hängt, glaube ich, an Lang und Schwarz. Mhm. Lang und Schwarz haben wir gerade noch nicht.
Als Börsenplatz angeschlossen.
Als Börsenplatz angeschlossen, genau. Aber durch die normalen Apps wird das dann kaufbar sein. Mhm. Wir haben auch ganz guten Handel. Also für einen Freiverkehrtitel haben wir echt ganz gute Umsätze pro Tag.
Und das Geld, was dann jetzt Investoren euch geben, also eine Kapitalerhöhung heißt ja, es fließt dann frisches Geld in die Firma rein. Mhm. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann hast du davon erstmal nichts im Sinne von, dass du dann mehr Geld hast, sondern geht nur der Kurs nach oben und dann kannst du die Kapitalerhöhung angenehmer gestalten. Aber du brauchst ja dann irgendwie das Kapital, was dann kommt, das brauchst du, also aus der Erhöhung brauchst du, um dann weitere Fahrschulen zu kaufen oder zu gründen?
Genau. Also wir haben ja angefangen, da haben wir die Fahrschulen selber gegründet, ja. Gründen heißt aber quasi auch Anlaufverluste, ich muss einen neuen Standort finden, ich brauche eine Baugenehmigung, ich brauche den ersten Fahrlehrer, ich brauche die ersten Kunden. Und wir haben dann relativ spät festgestellt, dass viele Inhaber relativ alt sind. Ja, der durchschnittliche Fahrschulinhaber ist 55 und die Bandbreite geht dann hoch bis 82. Mich rief schon jemand an, der irgendwie 82 war und seine Fahrschule verkaufen wollte. Der meinte, es wäre jetzt langsamer Zeit für den Ruhestand. Ja. So, und wir haben auch dafür eine schöne Webseite, wirkaufendeinefahrschule.de.
Okay,
ja.
Okay.
Und ja, und wir sind jetzt dazu übergegangen, eigentlich Fahrschulen zu kaufen, weil es einfach Sinn macht. Wir haben Fahrlehrer, wir haben Schüler, wir haben einen guten bestehenden Standort etc. Und in der Tat, für das Geld, was ich einsammle gerade, kaufe ich quasi dann Fahrschulen und es ist dann so ein bisschen kleines kleine Firma, kleines Multiple, größere Firma, größeres Multiple, ist halt ein bisschen Multiple-Arbitrage. Ja.
Aber erklär mal, was kostet so eine Fahrschule im Größenordnung?
Puh, das ist natürlich alles disclosed, aber es ist von bis. Es hängt auch immer davon ab, so ein bisschen, wie meine Tageslaune ist oder wie das jetzt gerade bei uns ins Geschäft reinpasst. Ja, ich habe schon Fahrschulen für 3.000 Euro gekauft. Wir haben aber auch schon mehrere 100.000 Euro ausgegeben. Also es gibt halt, wie gesagt, der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt aber durchaus auch ein paar größere Player, ja, die mal so 1,3, 1,4 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind aber schon die größeren. Und da haben wir jetzt ein paar von schon gekauft.
Sonst hat man aber weniger als einmal Umsatz.
Das definitiv. Also einmal Umsatz habe ich noch nie gezahlt.
Okay. Also ich meine, wir haben ja vor kurzem auch hier Gäste gehabt aus dem Bereich Amazon, wo so Amazon-Händler gekauft werden. Das Fachwort ist ja so Roll-Up. Also man rollt den Markt auf und kauft dann alles ein. Im Amazon-Bereich sind die Preise schon für so einen Händler schon eher bei einmal Umsatz oder mehr. Mhm. Aber im Fahrschulbereich scheinbar eher deutlich weniger dann.
Ja, aber es ist halt natürlich auch so ein bisschen, was kaufst du? Du kaufst halt natürlich irgendwie ein paar Kunden, die hast du aber nur einmal. Dann hast du die Fahrlehrer, die auch eher überaltert sind. Du brauchst halt schon etwas, wo du das dann einpasst. Ja, also es muss bei uns in die Struktur passen. Wir stellen das auf unsere Software um etc. Wir machen auch ein Refitting der Filialen meistens, dass wir einfach mal ein bisschen durchstreichen und so. Ja, und wir kaufen eigentlich eher Marktanteil. Also ich finde es dann gut zu sagen, egal, ich sage mal, ich kaufe jede Fahrschule, es kommt dann nur auf den Preis drauf an, aber es macht halt nur wirklich Sinn in dem Zusammenhang, wie dann das bei uns ins Gesamtkonzept reinpasst. Und es ist halt natürlich auch so, ein Amazon-Shop wäre vermutlich auch nichts wert, wenn es dafür keinen Käufer gäbe. Ja, und so ist es halt bei uns genauso. Ja, für die Private Equities ist die Branche ein Stückchen zu kleinteilig. Ja, ich bin halt teilweise, kaufe ich auch eine Fahrschule per WhatsApp. Ich versuche das halt immer sozusagen ein bisschen knapp zu halten. Also eben die Zeit, nicht zu viel in den Deal zu investieren. Eine größere Fahrschule musst du natürlich dann schon mal hinfahren und dir das angucken, eine Due Diligence machen etc. Ja, aber wir sind da relativ pragmatisch. Ich sage immer so, unter 40.000 habe ich einen dreiseitigen Vertrag. Ja, so. Und über 40.000 habe ich einen vernünftigen Vertrag, der auch M&A-Standards quasi einhält.
Ist ja abgefahren. Einer unserer größten Partner kann nichts. Einfach nichts. Die Rede ist von Lichtblick und nichts bezieht sich natürlich nicht auf die Leistung, sondern auf die Emissionen. Die schaffen es einfach, Strom anzubieten, klimaneutral, ohne CO2-Emissionen. Und die haben vor allen Dingen schon vor ganz vielen Jahren verstanden, dass das eine große Herausforderung wird. Wir müssen ja bis 2035, spätestens, wenn ich es richtig verstehe, unser Land klimaneutral hinbekommen. Und da kann man zu beitragen, ganz, ganz profan, indem man zum Beispiel seinen Strom ab sofort bei Lichtblick bezieht. Aber es gibt noch andere Ideen. Man kann natürlich auch seine Ernährung umstellen. Man kann weniger Fleisch essen, logischerweise. Man kann auch beim Waschen auf die Vorwäsche verzichten, beim Backen aufs Vorheizen verzichten und so weiter, um einfach Energie zu sparen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine der einfachsten ist, zu Lichtblick zu wechseln. Man bekommt sogar als Hörer dieses Podcasts einen 50€ extra Bonus, indem man sich jetzt anmeldet mit dem Code ROCKSTARS50 auf der Landingpage lichtblick.de/nichts. Und jetzt, also wie viel hast du jetzt, hast du gerade schon gesagt, wie viel sind das jetzt, Frau Fahrschulen?
Also wir sind jetzt auf 50 Standorte zum 1. Oktober.
Und wo willst du hin? Was glaubst du, was geht?
Also ich habe mal in Going Public oder irgendwo gesagt, wir wollen 300 Standorte haben. Ich hatte immer Angst, wenn ich den Schlüssel beim Auto umdrehe, dass mein Motor irgendwie explodiert und ich in Flammen aufgehe, weil das die Fahrlehrer natürlich in der Branche, das so gar keiner so auf dem Radarschirm hat, 300 Fahrschulen, das ist irgendwie so vollkommen wahnsinnig, ja. Wenn ich jetzt wieder Leute ärgern wollte, würde ich sagen, okay, nee, wir haben ein neues Ziel, wir wollen auf 500.
Wie viele gibt es denn in Deutschland?
10.000.
10.000?
Genau. So, es gibt allein in 300 Fahrschulen in Berlin. Ja, es ist totaler Wahnsinn, wie viel Schulungsräume und Ressourcen da vorgehalten werden. Ich sage immer so, wir wollen eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland in Zukunft vertreten sein. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, NRW, Berlin, Hamburg, München. Das Thema Fahrlehrermangel ist halt auch natürlich ein Thema. Die Preise sind relativ hoch gegangen. So ein Fahrlehrer verdient mittlerweile richtig Geld. Ja.
Heißt?
Ja, so 5.500 brutto ist durchaus möglich, ja. Und du brauchst eine 8-monatige Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte, 2 Monate für die Prüfung und dann geht's mit dem Verdienen los, ja. Also wer keinen Bock mehr auf Lieferando- oder Gorillas-Tätigkeit hat als Aushilfsfahrer, kann sich gerne bewerben, ja.
Okay.
Also vielleicht, um jetzt die Fahrlehrer wieder alle ein bisschen wach werden zu lassen, die zuhören, also mein Ziel ist eigentlich, die nächsten Jahre wirklich im vierstelligen Bereich Fahrlehrer auszubilden. Ja, also quasi das auch vorzufinanzieren, diese Ausbildung für die Fahrlehrer. Weil auch der Fahrlehrer, der durchschnittliche, ist 56 Jahre alt und da gehen in den nächsten Jahren so viele Leute in den Ruhestand, dass man sich darüber über ein Überangebot an Fahrlehrern keine Sorgen machen muss.
Wie groß ist denn die Firma? Wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch?
Also wir haben auf der Payroll 160 Leute, ja, wir haben 86 angestellte Fahrlehrer. Bei den 160 ist jetzt auch die Reinigungskraft für 450€ dabei, aber die Hauptzahl ist eigentlich, wie viele Fahrlehrer hast du da? Und da sind wir jetzt bei 86 und das ist schon ganz gut, aber wir haben alleine 43 Fahrlehrer aktuell, die in Ausbildung sind, die also in den nächsten 8 Monaten plus minus dann zu uns stoßen. Und wenn ich jetzt das Geld, was ich gerade eingesammelt habe, noch für Akquisitionen nutze, dann hoffe ich, dass wir mal irgendwann relativ schnell in die oberen Dreierbereiche kommen.
Und wie viel Geld ist jetzt insgesamt in die Firma reingeflossen? Also um da jetzt hinzukommen, wo ihr aktuell steht, wie viel Geld müsst ihr da rein?
Also aktuell haben wir in den letzten 5 Jahren rund 15 Millionen investiert. Ja, und jetzt kommen nochmal mit der Kapitalerhöhung rund 7 Millionen aller Voraussicht nach ins Unternehmen frisch rein.
Also in heutigen Dimensionen, wenn man so guckt, was aktuell im Venture-Capital-Bereich in Firmen reingesteckt wird, die dann teilweise noch sehr weit von überhaupt Umsatz oder Börsengang sogar entfernt sind, dann ist es ja schon sehr effizient, ne?
Denke ich auch, ja. Sag das bitte meinen bisherigen Gesellschaftern auch, ja. Ich denke ja, dass wir da schon ganz effizient unterwegs gewesen sind. Natürlich erwartet man sich immer ein bisschen mehr. Aber ich auch vielleicht, wenn wir sagen, wir Softwareentwickler, wir haben auch jetzt keine riesen Softwareentwicklungsabteilung, ja, das ist halt schon, wir versuchen das Geld halt sinnvoll einzusetzen und entsprechend damit zu wachsen.
Aber es ist ja am Ende, du hast ja auch gerade schon mal gesagt, ein klassisches Beispiel auch für Multiple-Arbitrage. Ich meine, du sagst dazu, du machst ein bisschen mehr als 5 Millionen oder lass es 10 Millionen Umsatz sein, aber der Börsenwert liegt vielleicht bei 20 oder 30 Millionen. Mhm. Das heißt, Umsatz, den du einkaufst zum Faktor 1, der ist dann für dich Faktor 3 Wertung.
Genau, wir sind ja aktuell so Faktor 2 mal Umsatz bewertet. Aber ehrlich gesagt, ich schaue da auch gar nicht so auf die Zahlen. Also die Branche sagt mir auch so ein bisschen nach, der Polenski will hier nur den Roll-Up machen, das groß machen und dann verkauft er das Ganze. Aber ehrlich gesagt, mir macht es eher Bock, sozusagen diese Branche zu digitalisieren. Ja, also auch dieser mit dem Softwareansatz, ich war früher selber Softwareentwickler ja auch, dann auch dieses ganze politische Geschäft, ja, eben hier Veränderungen zu bewirken. Ja, also ich habe schon Exits gemacht, etc. Ja, also mich interessiert eher hier sozusagen dieser Veränderungsprozess und das meine ich auch im Positiven, sowohl für den Schüler als auch für die Branche. Ja, weil die Verbände haben es jahrelang nicht geschafft, neue Fahrlehrer den Beruf attraktiv zu machen, etc. Ja, wir sind maßgeblich gerade im Ruhrgebiet für die gestiegenen Gehälter verantwortlich. Ja, also ich schaue da gar nicht so auf diese Arbitragebeträge. Mich freut es, wenn es gut funktioniert. Klar müssen wir Gewinne erwirtschaften, aber mich interessiert sozusagen die Mission eher dahinter.
Und wo ist der Engpass größer, also neue Fahrschüler, also Kunden zu finden oder neue Fahrlehrer zu finden?
Also gerade mit Covid-19 ist die Kundenseite jetzt nicht so die Herausforderung. Natürlich muss man da auch dran arbeiten, auch wie man sich als Marke positioniert. Sagen wir so, Fahrlehrer, die Leute, die einen Fahrlehrerberuf ergreifen wollen, ist auch gar nicht mehr so das Problem, weil die sehen in relativ kurzer Ausbildung gutes Gehalt. Ja, bestehende Fahrlehrer zu motivieren, zu uns zu wechseln, ist eher etwas schwierig, weil die eben in diesem traditionellen kleinen Einzelbetrieb verhaftet sind und manchmal in mir das Böse sehen, ja, und sozusagen denken, oh Gott, die 1, 2, 3 etc. Wobei wir aber, sagen wir mal so, der Standard für mich ist so ein bisschen die Lufthansa, ja. Also wir möchten eigentlich die Lufthansa werden. Wenn du Pilot werden willst, wo fängst du an? Willst du hin? Zur Ryanair oder zur Lufthansa? Ja, und da wollen wir mit der 1, 2, 3 perspektivisch eigentlich auch hin.
Bist du selber auch mittlerweile Fahrlehrer?
Nein. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe auch schon überlegt, mich in so einen Kurs zu setzen. Ja, aber 8 Monate Vollzeit, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin jetzt froh, dass ich einen Vorstandskollegen habe, der mir das operative Geschäft abnimmt, damit ich so angenehme Dinge machen kann, wie jetzt hier in so einem Podcast zu sitzen. Ja, der wird bestimmt ganz neidisch werden und auch mal entsprechend durch die Welt reisen wollen. Aber nee, also.
Und sag mal, ist denn so, dass du bist der einzige Gründer? Oder gibt's noch?
Ich hatte einen Mitgründer, der kam aber aus Berlin, der ist dann aber ausgeschieden. Das Unternehmen war dann noch in Köln gewesen. Es war alles ein bisschen schwierig gewesen mit der Reiserei und so weiter. Und der ist dann ausgeschieden 2016 oder 18. Ach, müsste ich mal nachdenken.
Also seit 5 Jahren machst du mit Leute schon, ne?
Genau, seit 2016 haben wir das Ding gegründet. Ja, im Sommer. Und dann sind wir live gegangen Anfang 2017. Aber das war, da hatte ich noch eine andere Beteiligung, über die ich mich ein bisschen kümmern musste. Ja, aber so richtig hat das Ganze so 2018 Fahrt aufgenommen.
Und 1, 2, 3 Fahrschule, die Brand hast du dir auch selber ausgedacht?
Ja, ich hatte erstmal 1, 2 Fahrschule. Es gab ja 1, 2 Gebrauchtwagen hier von Sat.1 ProSieben mal so Portale. Und dann bin ich immer irgendwie auf 1, 2, 3 gekommen, weil ich wollte einfach einen Namen haben, der einem einfach zu merken ist. Ja, ich habe mir gedacht, Fahrschule kann sich jeder merken und 1, 2, 3 kann sich auch jeder merken. Und dann ist ja auch nicht so einfach, eine Domain zu finden. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht Polenske Fahrschule nennen, ja, sondern ich wollte halt schon irgendwie klar machen, dass wir letztendlich was anderes sind. Und da gibt's halt, es gibt eine City-Fahrschule, es gibt das Mega-Drive, das Pro-Drive, whatever. Ja, und ich hatte einfach die Idee, den einfachstmöglichen Namen irgendwie zu verwenden.
Okay, und warum bist du denn, ich meine, du hättest ja ganz viele Venture-Capital-Investoren, du kennst die alle, bist ja schon seit Jahren in der Branche. Private Equity hätte man ja alles machen können. Mit deinem Ansatz jetzt auch, ne, mit deiner Story. Warum bist du da hingegangen, hast dieses Börsenmantel-Ding gemacht?
Also wir hatten ja Venture Capitals. Wir hatten ja die Media Ventures hier von den beiden Ströer Hauptaktionären, ist eingestiegen. Wir haben VentureCapital.de aus Frankfurt an Bord. Wir haben den BLSW, das ist so bei Sparkasse Wuppertal und NRW Bank plus ein paar Unternehmer. Aber wir waren immer so an einem Punkt, dass für viele Venture-Capitalisten, die meinten, das wäre zu viel Brick and Mortar. Ja, da brauchen wir Standorte und dies und jenes. Da habe ich immer gesagt, ey, wir kaufen dein Auto, braucht auch einen Standort und die kaufen die Autos noch selber. Ja, so. Aber irgendwie sind wir bei den Venture-Capitalisten nicht so richtig durchgekommen mit der Botschaft. Und für die Private Equities sind die Transaktionstickets, die wir kaufen, einfach zu klein. Ja, und daraus ist dann eben diese Idee auch entstanden, dann das dann relativ früh an die Börse zu bringen. Es gibt zum Beispiel, ich habe mich noch nicht ganz genau beschäftigt, in Schweden den Nasdaq Nordic, wo auch ganz viele Startups relativ früh an die Börse gehen. Ja, man muss natürlich wissen, was man tut. Ja, man wird natürlich transparent auf einmal sehr stark. Aber das wollen wir ja auch sein, ja, weil die Metriken des Marktes, wie viel Umsatz du machst etc., die sind ja relativ bekannt. Und wie gesagt, für uns hat sich das bislang gut gelohnt. Ich war jetzt 2 Wochen auf Roadshow, habe versucht, hier meine neuen Aktien an den Mann zu bringen. Morgen früh werden wir wissen, wie viel Bezüge und Zeichnungen wir haben. Aber ja,
es hat was heißt irgendwie, ne, wenn ihr jetzt eine Kapitalerhöhung macht, dann musst du ja sozusagen dafür Leute gewinnen, die jetzt einzahlen wollen und Aktien kaufen wollen. Genau. Die von den frischen Aktien, die jetzt dann quasi rausgegeben werden. Deswegen ja die Kapitalerhöhung. Wie muss man sich das vorstellen? Also an wen wendest du dich dann da? Wo pitchst du dann da? Wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie in New York und London, sondern wer ist dann da ein Kandidat für?
Ja, du, es gibt halt genug Vermögensverwaltungsfonds, Vermögensverwalter, Family Offices, whatever. Da arbeitet man in der Regel mit einer Bank zusammen, die das macht. Das hat jetzt für uns die ICF gemacht aus Frankfurt. Die erste KE hat die Quirin gemacht. Ja, beide super Team, beide gute Arbeit. Die haben einfach ihre Adressliste, ja, so wie du die Liste aller Venture Capitalisten in Deutschland hast und die dann durchtelefonierst, haben die dann ihre Investoren, ja, und da gehst du hin, machst eine 60-minütige Präsentation und dann zeichnen die oder nicht.
Und hast du schon irgendwelche Indikationen?
Ist wohl ganz gut gelaufen.
Ja, aber das heißt, es gibt ja noch jemanden, der dann nach einer 60-minütigen Präsentation sagt, Mensch, hier den Polenski mit diesem Fahrstuhlkonzept, den finde ich gut, ich kaufe da mal direkt irgendwie ein paar tausend Aktien.
Ja, gibt es. Also da investieren auch manche Leute wirklich einen 7-stelligen Betrag, ja, aufgrund so eines kurzen Gespräches. Ja, die beschäftigen sich natürlich schon mit dem Unternehmen, die lesen unsere Reports, man ist ja eben public, ja. Aber da werden auch relativ schnell hohe Investitionsentscheidungen getroffen, ja.
Fast einfacher als Venture Capital dann.
Wenn man sagen muss, ganz offen sagen muss, ja. Ja, also man muss natürlich wissen, ich habe halt den Vorteil gehabt durch den Börsengang der Clicktel. Ja, da haben wir noch einen Prospekt gehabt und dies und jenes. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, so eine Prospekterstellung etc. Ich hatte noch ein bisschen mein Netzwerk. Ja, man muss auch aufpassen. Vermutlich, wenn mein Rechtsanwalt Wald jetzt hier diesen Podcast hört, würde er im Text vermutlich alles rausschwärzen und nehmen. Ja, man muss halt immer gucken, forward-looking Statements. Ja, was macht die Zukunft und so weiter. Also man muss ein bisschen wissen, was man tut.
Das darf man nicht sagen. Forward-looking Statements sind irgendwie verboten.
Ne? Genau, wenn ich jetzt sagen würde, in 3 Jahren haben wir 100 Millionen Euro Umsatz. Ja, was ich jetzt hier nicht gesagt habe, ja, das wäre halt unschön. Ja, oder wir haben 30% Marktanteil in 5 Jahren. Also sowas kannst du einfach nicht sagen. Ja, aber prinzipiell fand ich den Weg jetzt sehr gut.
Und ich meine, jetzt, du hast ja gerade gesagt, du kannst es nicht sagen, aber man überlegt, trotzdem hast du ja irgendwie eine Fantasie oder ich kann ja mal spekulieren. Also man kann auch schon mit dem Modell, was du da fährst, sicherlich eine Firma, oder kann man damit ein Unicorn bauen, mal so rumgefragt. Hältst du sowas für realistisch überhaupt?
Also wie gesagt, ich gucke ja nicht so sehr auf die Unternehmensbewertung, wenn dann auf den Umsatz. Ja, wie gesagt, der Markt ist 2,2 Milliarden Euro groß. Ja, den werden wir jetzt nicht in einem Fauststrich übernehmen und 100% Marktanteil haben. Aber der persönliche Anspruch muss ja der sein, da wirklich einen signifikanten Market Share aufzubauen. Ja, wie gesagt, also selbst 20, wenn man 20% hätte, es wäre auch schon sehr, 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 sehr viel. Ja, aber es sollte gehen, dort in wirklich Umsatzregionen zu kommen, die das auch durchaus ermöglichen, ja.
Wie viel Prozent gehören dir denn noch von der Firma?
Ach, leider zu wenig.
Aber kann man ja nachgucken, sag mal.
Ja, genau, kann man nachgucken. 13% aktuell und es gibt aber Aktienoptionsprogramme. Das ist halt zum Beispiel das, was spannend ist, wo du auch quasi dann re-incentiviert wirst, ja. So, aber ja, gibt es verschiedene Tools.
Okay, und das heißt, du hast jetzt irgendwie die restlichen Anteile weggegeben an die frühen Investoren, auch an den Kapitalmarkt am Ende. Was machen Sie?
Am Kapitalmarkt relativ wenige, aber in der Tat an die frühen Investoren. Wir haben eigentlich alle paritätisch relativ stark investiert, auch eigenes Geld. Ja, und so ist das halt dann entstanden.
Okay. Und wenn ich jetzt mir so deinen Alltag vorstelle, dann versuchst du gerade vor allen Dingen Deals zu machen. Das heißt, du bist sozusagen das M&A-Team dann.
Ja, ich habe natürlich Leute noch, die mit mir zusammen das M&A machen. Wir sind dazu 5 insgesamt. Ja, ich habe 4 Leute, die quasi das, was ich vorne aufgekauft habe, dann sozusagen in die operative Umsetzung bringen. Ja, und genau, ich mache halt primär M&A, aber auch eben sowas wie hier PR, IR-Arbeit, das Unternehmen gerade verkaufen. Ich habe jetzt eigentlich bis Ende letzten Jahres versucht, das Ganze unter dem Radarschirm zu lassen, ja, damit eben diese Startup-Mafia aus Berlin da nicht so aufmerksam wird, ja, dass auf einmal wir wie bei den E-Scootern 23 Unternehmen haben. Und wir haben uns jetzt einen guten Marktvorsprung rausgearbeitet und deshalb können wir jetzt auch hier ein bisschen wieder public mehr werden.
Und warum macht ihr, also kleinere Städte als 100.000 lohnt sich einfach nicht, sagst du?
Doch. Das ist immer so ein bisschen opportunistisch getrieben. Also wenn ich da eine gute Möglichkeit habe oder da irgendwo, keine Ahnung, in Hünxe, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben, 16.000 oder wenn überhaupt so viele, da sind wir die einzige Fahrschule. Dann ist auch gut, ja. Dann mache ich auch eine kleine Stadt.
Okay, aber irgendwann sagtest du am Anfang, dass irgendwie Recklinghausen das Kleinste ist, was ihr machen wollt.
Das war damals. Also vor 5 Jahren habe ich so gedacht, Großstadt, ja, 100.000 Einwohner, niedriger gehen wir nicht. Ja, aber du musst dann halt entweder bei einer kleineren Stadt musst du einen großen Marktanteil haben. Und in so einem Roll-Up-Case ist natürlich interessant eine Stadt wie Berlin. Ja, Berlin macht insgesamt schätzungsweise 100 Millionen Umsatz im Fahrschulbusiness. Ja, wenn ich nach Berlin gehe, ja, und da quasi 20% Marktanteil erwirtschafte, ja, da habe ich natürlich schon richtig dann Wumms. Mhm. So, und das ist halt interessanter, als jetzt quasi durch den Bayerischen Wald zu ziehen.
Okay. Und sag mal, ist das auch der Grund oder wie ist es durch die Roadshow entstanden, dass irgendwie der Firmenwert so gestiegen ist? Also wenn man mal guckt, in den letzten Monaten, letzten Dezember hatten wir nochmal vorher recherchiert, da war der Kurs einer Aktie 2 Euro, jetzt 12. Also das habt ihr schon in den letzten Monaten, haben sich deine PR-Aktivitäten dann auch schon ausgezahlt?
Definitiv. Wobei die 2 Euro kamen ja noch, da war es noch nicht eingebracht. Wir haben ja die Sachkapitalerhöhung gemacht, wir haben also quasi unsere alten Unternehmensanteile in das neue Unternehmen eingebracht und dann wurde der Aktienkurs adjustiert. Das war quasi, die 2 Euro war der Kurs sozusagen noch von dem Mantel, den wir gekauft haben.
Ah, okay. Und wie ist das, was kostet das so eine Börsenfirma, eine Firma jetzt monatlich zu betreiben? Wenn man Siemens ist, dann ist es egal, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, im Bereich von 20, 30 Millionen Umsatz ist, dann ist ja jede 100.000, die man da im Jahr hat, tun ja irgendwo ein bisschen weh.
Genau, es ist schon im 6-stelligen Bereich. Die Ehrlich? Frage ist, ja, es ist halt schon mit Rechtsanwälten und dies und jenem. Aber die Frage ist halt auch zum Beispiel Investor Relations und PR zahlen ja auf das Gleiche ein, auch auf deine Marke. Ja, ich sehe das Ganze auch natürlich jetzt hier nicht nur, um die Aktie hochzupeitschen, sondern auch letztendlich für meine Mission, für das Unternehmen, für das Produkt entsprechend Werbung zu machen. Und wenn ich halt jetzt in der Bild-Zeitung bin oder beim Tagesspiegel oder im Fokus oder whatever, dann mache ich damit auch irgendwo meine Marke und mein Konsumerprodukt bekannt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, eben 1, 2, 3 als Marke. Ja, am Ende ist der Führerschein hat immer die gleiche Farbe, der rauskommt. Ja, ist ein Plastikkärtchen. Ja, aber wir wollen dann natürlich auch als Produkt einen Ausbildungsprozess innovativer, moderner, schicker für den Schüler entsprechend gestalten.
Und aber die meisten Fahrlehrer, das ist dann so ein bisschen ähnlich wie bei Bestattungsunternehmen, die kommen dann einfach, weil sie in der Nähe wohnen. Also Fahrschüler. Also man geht zur Fahrschule dann immer noch, wenn man ja jetzt in der Welt ist, ohne Marke, weil man dann um die Ecke wohnt.
Das ist halt eben gerade der Knackpunkt mit der Online-Theorie. Also bislang war es eben so, dass man in der Tat eher die Fahrschule um die Ecke nimmt, weil man sagt, ich habe ja keinen Führerschein. Ich will ja nicht in Berlin von Prenzlauer Berg nach Spandau fahren, ja. So, wenn jetzt dauerhaft das Thema Online-Theorie genehmigt wird, dann kann ich eben aus einem Sendestudio, wie hier bei Online Marketing Rockstar Podcast, ja, quasi aus einem Studio natürlich ganz Berlin mit meinem Theorieunterricht beglücken. Ja. So, und das würde natürlich dazu führen, dass ich ganz, ganz viele Standorte als Beat-Standort nicht mehr benötige. Ja, den Fahrlehrer, der arbeitet dann, das haben wir in Hamburg jetzt schon hier gemacht, da haben wir eine kleine Fahrschule gekauft, ja, und haben jetzt über 10 Fahrlehrer hier schon in Hamburg, die dann eben in den Prüfgebieten des TÜVs Treffpunkte haben. Die treffen sich halt irgendwo in der Bäckerei immer wieder, da wo sie sich einen Kaffee holen können oder mal auf Toilette können, ja. So, und die haben dann Treffpunkte in ihren
Fahrregionen. Aber haben kein Ladenlokal mehr oder so.
Genau.
Das kommt alles remote digital über die...
Genau, die haben halt ihre App, mit der sie fahren. Sie kommen natürlich in die Filiale rein, mal zum Treffen, zum Besprechen, wie sieht's aus und so weiter. Aber die arbeiten dann sozusagen in den Stadtteilen. So. Und wir hatten am Anfang auch so ein bisschen gedacht, die Fahrlehrer wollen ja doch irgendwie mal eine Küche haben, wo sie einen Kaffee sich mal hinsetzen können und so weiter. Aber die Hamburger Fahrlehrer sind da echt cool. Die finden das sogar jetzt ganz gut. Die wohnen dann in der Nähe auch, ja. So, und es ist ja wie Selbstständigkeit, ja. Also so ein Fahrlehrer, sitzt ja auch eigentlich den ganzen Tag im Auto, der ist unterwegs mit dem Schüler, ja, und das ist sein täglich Brot, ja, der ist ja wie ein Selbstständiger, der organisiert sich selbstständig, der organisiert seinen Kalender mit den Terminen mit den Schülern, ja, wenn die Bestehensquote gut ist, ja, seine Schüler bestehen, dann hat er eigentlich mit der Fahrschule und mit dem Leiter der Fahrschule wenig zu tun, ne?
Aber er ist trotzdem da fest angestellt.
Ja, ja, das geht nicht anders. Also es gibt Modelle. In Frankreich gab es ein Startup, das wollte auch nach Deutschland kommen. Die wollten dann so eine Art Uber-Fahrer machen, ja, also eine Art Scheinselbstständigkeit. Das geht aber nicht, weil der Fahrlehrer muss Vollzeit für die Fahrschule arbeiten. Ja, das ist halt Scheinselbstständigkeit. Ja, also wenn du nur für einen arbeitest, dann bist du in dieser Scheinselbstständigkeit, womit ja auch die ganzen Lieferdienste immer wieder Probleme haben. Und dann musst du das Beschäftigungsverhältnis im Fahrlehrerschein eintragen. Und es ist auch erklärtes Ziel sowohl der Politik als auch von uns. Wir wollen jetzt nicht die fliegende Fahrschule. Wir wollen halt kein Uber der Fahrschulen sein, sondern uns, und das ist wieder die Mission, es geht gar nicht so jetzt, natürlich geht es bei allen um Geld im Leben, aber uns geht es darum, ein gutes Ausbildungsprodukt zu bauen. Ja, eben, wie gesagt, ein Qualitätsprodukt, qualitätsgesichert. Ja, weil in so einer kleinen Fahrschule, da gibt es keinen Qualitätsmanager, da guckt keiner auf die Bestehensquoten oder irgendetwas.
Und sag mal, so ein Fahrlehrer, was ist normalerweise für einen Lebenslauf? Also ist das jemand, der dann sozusagen nach Schulabschluss sagt, jetzt werde ich Fahrlehrer, macht dann die 8 Monate Kurs und dann, oder was sind das häufig für Lebensläufe, die da stehen?
Querbeet.
Also irgendwelche Lehrer, die keinen Bock mehr haben, Taxifahrer, die sagen, jetzt mache ich was anderes, oder?
Ja, also das, sag mal so, du musst schon ein bisschen pädagogisch natürlich gut drauf sein. Ja, ich sage immer, vom Dachdecker mit Höhenangst bis zum Jurastudenten, der das Studium nicht zu Ende gemacht hat. Wir haben jetzt ein paar Piloten, die sich gerade umschulen lassen. Ja.
Also Flugpiloten?
Ja, ja, Flugpiloten, die irgendwie dann auch teilweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Pilot sein können, aber für einen Fahrlehrer ist das dann nicht relevant, das ist okay bei denen. Ja, es sind teilweise Frauen auch, die dann aus der Kinderzeit zurückkommen und so. Also es ist halt sehr, sehr bunt gemischt. Ja, der Vorteil ist so ein bisschen diese freie Zeiteinteilung. Man muss natürlich berücksichtigen, die Nachtfahrten im Sommer sind echt doof, auch gerade hier im Norden natürlich. Es wird erst spät dunkel. Ja, und ich sage immer, du kannst die Nachtfahrt nicht im Rheinufertunnel machen tagsüber. So, und das heißt, du musst 3-4 Mal im Monat mindestens ab 21.45 Uhr ist es, glaube ich, in NRW die Uhrzeit, wo du die Nachtfahrt beginnen kannst. Ja, so, und da musst du halt schon nachts unterwegs sein, um diese Nachtfahrten zu machen. Und das ist im Winter alles kein Problem, aber im Sommer ist es natürlich schon doof. Ne?
Okay.
Aber andererseits kann man sich dafür den Tag frei einteilen. Man kann auch sagen, ich mache den Montag frei und fahre dafür am Samstag. Ja, also du hast da relativ viel Flexibilität.
Und du bist vor kurzem bei einer Firma eingestiegen, die so Fahrlehrer auch ausbildet. Also Fahrerwerk heißt das?
Ja, genau. Das ist halt, die 123-Gesellschafter hatten mal vor einem guten Jahr beschlossen, eigentlich nicht in das Thema Fahrlehrerausbildung entsprechend, dass wir da nicht rein wollten. Ich habe dann mit einem guten Freund und einem mittlerweile auch guten Freund mit zu dritt haben wir quasi dann eine Fahrlehrerausbildungsstätte entsprechend gegründet, ja, um eben das Thema Fahrlehrerausbildung auch anzugehen. Und da bilden wir jetzt Fahrlehrer aus, aber das ist noch im kleinen Stil, das testen wir gerade mal ein bisschen aus.
Also separat dann von der 1 zu 3?
Das ist gerade noch separat. Das ist auch, eine Fahrlehrerausbildungsstätte muss auch für den Markt komplett erreichbar sein. Ja, also die Dozenten etc., die wollen halt eben nicht nur für ein Unternehmen arbeiten. Und wie gesagt, also für viele Fahrschulunternehmer ist natürlich die 123 ein rotes Tuch. Ja, und die würden niemals ihre Fahrlehrer zur Fortbildung zur 123 schicken. So, und deshalb haben wir das separiert. Aber da sind wir neutral, da nehmen wir jeden, da wird auch kein Mitarbeiter abgeworben. Da steht auch wieder letztendlich das Produkt im Vordergrund. Ja, also die Branche hat sich in den letzten Jahren zu wenig Gedanken gemacht eigentlich über die Qualität der Ausbildung. Es wurde halt eher gesagt, komm, wir lassen alles so, wie es ist. Aber wir versuchen halt letztendlich da gute Fahrlehrer auszubilden. Und es ist so, dass viele Fahrlehrer, die ausgebildet werden in einer normalen Fahrlehrerausbildungsstätte, kommen über so einen Bildungsgutschein. Ja, da kriegst du vom Arbeitsamt einen Gutschein und dann kriegst du die Ausbildung bezahlt. Aber der Fahrlehrerausbildungsstätte ist es vollkommen egal, ob derjenige als Fahrlehrer geeignet ist oder nicht. Ja, wer so einen Gutschein hat, der kriegt einen Platz, der darf sich hinsetzen. Ob der dann durchfällt oder nicht, ja, das ist letztendlich der Fahrlehrerausbildungsstätte, den meisten jedenfalls. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist vielen letztendlich egal.
Ist es schwierig, sind die hohe Durchfallquoten?
Naja, ist ja die Frage, will jemand diesen Beruf erlernen oder nicht? Ja, wenn du den erlernen willst und auch eine gute Ausbildungsstätte hast, dann ist es kein Problem, das zu bestehen. Aber es gibt auch Leute, die den Bildungsgutschein bekommen und das gar nicht wollen. Ja. Ja, und da ist natürlich prädestiniert, dass sie durchfallen. Das zieht den Kurs runter. Ja, wenn du die Hälfte da sitzen hast, die gar keinen Bock darauf haben, ja, dann ist mit Gruppendynamik natürlich in dem Kurs jetzt auch nicht so gut. So, und da legen wir, wie auch bei der 1, 2, 3, starken Wert darauf, dass die Leute auch wirklich hinterher gute Fahrlehrer werden.
Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet, und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt halt auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone Geschäftskunden. Wird jetzt WeWork viel, viel spannender. Am besten ihr schaut mal rein, wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote arbeitet, vielleicht auch in WeWorks, hybrides Arbeiten und so weiter nachdenkt, könnte was dabei sein. Vodafone.de/newwork. Kurze Quizfrage. Wer ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland? Die Antwort lautet die Bechtle AG. Hätte man wissen können, denn ich habe schon vor einigen Wochen mal auf Bechtle hingewiesen. Unseren Partner, seit 30 Jahren verkaufen die IT-Produkte, sowohl Software als auch vor allen Dingen Hardware, aber auch Serverspace, Cloud-Lösung, all das gibt's von Bechtle, mittlerweile auch in verschiedensten europäischen Ländern unterwegs. Und das Neue ist jetzt, dass sie sich öffnen im B2B-Bereich auch für kleinere Firmen, also von den Solo-Selbstständigen angefangen bis zu Unternehmen mit 1, 2, 3, 40, 50 Arbeitsplätzen. Und was macht es da so spannend? Man kann zum Beispiel dann für seine Mitarbeiter entscheiden, wie hoch sind die Budgets im Monat, mit denen man bei Bechtle bestellen darf, was gibt es für Freigabeprozesse. All das kann man direkt über die Bechtle-Plattform abbilden und bekommt vor allen Dingen das geile IT-Zeug bei Bechtle. Es gibt natürlich auch einen Gutscheincode für Hörer dieses Podcasts, der heißt natürlich OMR und liefert 10% Rabatt auf die erste Bestellung unter bechtle.digital. Und jetzt, weil du gerade sagtest, du bist bei vielen Fahrlehrern, die sind nicht so gut auf 1, 2, 3 zu sprechen. Am Ende ist deine Story schon so, du kennst dich jetzt ja aus in der Branche und bist da jetzt irgendwie zu Hause. Aber du bist jetzt die ersten 45 Jahre deines Lebens, hast mit Fahrschulen nichts zu tun gehabt oder vielleicht mal selber Führerschein gemacht und das war's. Und jetzt seit 5 Jahren bist du sozusagen der größte Fahrschulexperte des Landes.
Ja gut, das macht die halt so ein bisschen stutzig, ja, sagen wir mal so. Aber ich habe mich mittlerweile so tief in diese Branche reingebuddelt, ja, und auch ein Fachwissen aufgebaut und habe mir dann auch durch verschiedene Übernahmen gute Leute rangeholt. Also wir haben halt Top-Leute, ehemalige Fahrschulinhaber, wie jetzt in Berlin oder im Niederrhein oder in Düsseldorf. Ja, dieser Ahmed, den ich gerade erwähnt hatte, dessen Fahrschule habe ich in Düsseldorf übernommen. Er ist ein super Typ. Ja, der war beim DVR, beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat, als Dozent tätig. Der kennt sich total gut aus in der Branche. Und ich habe mir natürlich Expertenwissen drumherum geholt. Ja, auch jetzt zum Beispiel mit der Übernahme am Niederrhein, der Erik, da machen wir jetzt auch BKF-Geschäft, also LKW und Bus über den. Ja, also ich versuche mir da Leute ranzuholen, weil man kann ja nicht alles wissen. Ja, der eine kennt sich mit Börse aus, der andere nicht. Ja, man muss immer nur das richtige Team zusammenholen. Und ich bin da echt manchmal ein bisschen traurig, dass auch in den Foren dann von den Fahrlehrern so negativ geschrieben wird. Ja, das ist manchmal auch ein gewisses Unwissen. Deshalb versuche ich auch gerade hier so ein bisschen mal zu transportieren und ein bisschen gute Stimmung für uns zu machen. Ja, aber wir wollen ja nicht den Markt zerstören, sondern ganz im Gegenteil dafür sorgen, dass dieser Markt auch noch in 10 Jahren mit guten Leuten ausgestattet ist.
Und jetzt macht er demnächst auch dann auch sozusagen größere Fahrzeuge oder auch sozusagen Geschäftskunden?
Ja, das also LKW und Bus, das ist schon natürlich ein ganz, ganz anderes Geschäft. Das ist halt so wie, keine Ahnung, im Vergleich, also es ist halt wirklich ein anderes Geschäft. So, da muss man aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt, weil das eine ist Privatkundengeschäft, ja, da hast du private Kunden. Und bei dem anderen bist du wie ein Bildungsträger, da hast du auch wieder Bildungsgutscheine, da hast du Fortbildungen, da bist du schon in einem anderen Beritt unterwegs, aber andererseits ist es auch Fahrschule. Also es gehört schon noch irgendwie zusammen. Ich habe da für mich noch keine endgültige Meinung. Das wird sich jetzt auch zeigen, wie die neue Bundesregierung, wie viele Bildungsgutscheine noch für Lkw-Fahrer rausgegeben werden oder ob dann mehr Bildungsgutscheine für Pflegekräfte rausgegeben werden. Man ist halt sehr, sehr stark abhängig von davon, was die Agentur für Arbeit dann gerade so an Fördermaßnahmen macht und entsprechend anbietet.
Okay. Und kann man sowas internationalisieren? Also könntest du dir vorstellen, sowas auch in anderen Ländern zu machen?
Naja, in Frankreich gibt es zwei große Fahrschulketten, die 60% des Marktes haben. Schwierig, da reinzukommen. Ja, in Holland, Belgien gibt es auch größere Ketten. Die Länder sind relativ klein. Ja, im nordischen Bereich gibt es auch größere Fahrschulketten. Also es ist schwer zu... Und sag mal so, wir haben 2,2 Milliarden. Ja, also ich bin ja zufrieden, wenn wir 100 Millionen Umsatz hätten bei 2,2 Milliarden Euro Markt, dann wäre alles gut.
Ja, die Firma nach aktuellem Multiple wäre sie dann... So 200 Millionen wert, immer zwischen 200 Millionen.
Ja, gut, je nachdem, wie dann so gekauft wird die Aktie, wie viel Spekulation man hat. Also ich bin eigentlich in meinem ganzen Berufsleben immer eigentlich so in Deutschland weitestgehend tätig gewesen. Ich würde jetzt nicht nach Amerika fliegen und sagen, wir wollen dort die Ausbildung verbessern, was sicherlich nicht schlecht wäre, ja, weil die amerikanische Führerscheinausbildung ja sehr, sehr einfach gestrickt ist. Ja, aber jetzt in Europa sehe ich jetzt kein so wirklich großes Land, wo man noch einen großen Hebel aufsetzen kann. Ja,
machst du dir manchmal Sorgen, dass vielleicht neue Generationen gar nicht mehr so Bock haben auf Autofahren lernen insgesamt, selbstfahrende Autos, Klimawandel, all sowas?
Ja, das, die Frage kommt natürlich immer, wollen die Leute noch einen Führerschein machen? Und ich habe dann immer eine gute Antwort darauf. Am Ende kriegen wir sie alle. Ja, weil letztendlich, wenn du dann mal Familie hast und Kinder und mal in Urlaub willst oder zu IKEA kommst, ja, oder einen Job hast, ja, Außendienstler oder Berater oder irgendwas, du brauchst den Führerschein. Du kommst in Deutschland an dem Führerschein nicht dran vorbei. Und sie sind älter geworden, ja, also in Großstädten haben wir so Durchschnittsalter 24, ja, was ländlich ist, da wollen die schon mit 15 den Rollerführerschein machen, ja, und aber wenn du dann mal in die 30-jährigen Ziele guckst, wie die Verbreitung des Führerscheines ist, dann ist der Führerschein natürlich Volksprodukt und es ist etwas, was eigentlich jeder macht.
Also auch selbstfahrende Autos werden da dann eines Tages nichts dran ändern?
Also ich habe jetzt seit anderthalb Jahren Tesla Model X, ja, und ich habe mir den Autopiloten natürlich unter dem Aspekt, gucke ich natürlich auch immer, wo entwickelt sich das gerade hin. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dich ohne Lenkrad in ein Auto setzt und dann von Hamburg nach Köln fährst. Also die Flugzeuge könnten heute ja auch schon automatisch fliegen, aber würdest du in ein Flugzeug einsteigen, ja, wo dann eine Durchsage kommt, hallo, hier ist Ihr Pilot Rashid aus Bangalore, ich bin digital zugeschaltet, ja, so, falls mal was ist, ja, Sie erreichen mich über meinen Telegram, WhatsApp-Account, whatever. Also da fehlt mir noch sehr, sehr, ich bin ja sehr digital und zukunftsorientiert, aber ich sehe es auf die nächsten Jahre eigentlich nicht. Also es ist vielleicht auf der Autobahn, ja, dass man sich irgendwo eingliedert, ja, so irgendwo eine Spur, wo man automatisch fährt. Aber solange natürlich noch 98% der Verkehrsteilnehmer selber fahren, ist es natürlich auch schwierig, diese beiden Verkehre miteinander zu mischen.
Okay. Bist du Tesla-Shareholder?
Nein.
Okay. Wenn man jetzt bei dir hier zuhört...
Zu spät.
Okay, ja gut. Ist ja open for business. Man könnte ja noch morgen oder heute noch kaufen, ne?
Ja, aber der Kurs aktuell. Ich habe ja schon viel Fantasie, aber auch das...
Okay, aber sag mal, jetzt, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, spannend, habe ich jetzt Bock, glaub daran, dass das Ding verdoppelt und möchte bei dir rein investieren... Das kann man ja als private Person, jetzt als Hörer machen, aber du hast gerade auch von der Roadshow gesprochen. Können denn überhaupt größere Fonds so problemlos bei euch investieren? Weil müssen die nicht in Firmen investieren, die eine Mindestgröße, eine Mindestmarketcap und sowas haben?
Genau, also wir sind ja eigentlich so ein Microcap, nennt man das Ganze. Aber für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel. Ja, und es gibt halt gewisse Fonds und Investoren, die dürfen das. Ja, die großen Fonds, die brauchen natürlich ein Mindestanlagevolumen. Ja, die müssen halt irgendwie 10, 20, 100 Millionen in eine Aktie investieren können und auch wieder raus können. Ja, für die sind wir dann natürlich nicht interessant. Aber wir haben halt im Retail, also wir haben halt gesehen, dass auch Privatleute dann unsere Aktie kaufen über den Handel. Wir wollen ja auch das Aktionariat verbreitern. Ich freue mich über jeden Fahrlehrer, der auch unsere Aktie kauft. Aber wie in der Tat, man muss den richtigen Fonds finden. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Man muss einfach nur wissen, wer es ist.
Okay, okay. Das heißt, da gibt es dann Fonds, die genau auf sowas auch
genau. Und so ein Roadshow ist natürlich auch dafür da, auch wenn der jetzt gerade nicht zeichnet, überhaupt bei dem mal auf dem Radarschirm aufzutauchen, den mal ein bisschen heiß zu machen. Da gibt es ja vielleicht, kauft er die Aktie auch mal privat oder gibt das dann als Tipp an irgendjemand weiter. Ja, also sowas fördert dann auch einfach die Bekanntheit des Unternehmens. Und Führerschein, Fahrschule ist irgendwie ein lustiges Thema. Ich kann es manchmal auf Partys nicht mehr hören, aber jeder erzählt gerne von seiner Zeit, als er den Führerschein gemacht hat etc. Und es ist auch ein Produkt, was jeder auch einfach versteht. Wir erfinden ja nichts neu, wir digitalisieren die Strecke und es versteht jeder letztendlich relativ schnell das Geschäftsmodell.
Okay, okay. Abgefahren. Also, ungewöhnliche Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Überlege jetzt gerade selber, ob das vielleicht was sein könnte. Muss ich noch ein bisschen recherchieren?
Nein, das ist alles total doof. Also ich will jetzt, für Berlin Startup, vergiss es. Das ist viel zu komplex und viel zu kostenintensiv mit den Fahrlehrern etc. Wir sind doch viel zu weit in dem Markt. Nein, das ist eine ganz, ganz doofe Idee.
Also, aber okay, man kann ja mitmachen, man muss ja gar nicht selber gründen und dir Wettbewerb machen. Man könnte ja bei dir investieren, wie gesagt, insofern. Und wenn man das so hört, ist es ja einfach nur Fleißarbeit, es weiter Fahrschulen zuzukaufen, weiter, sagen wir mal, Kurspflege zu machen, Geld einzuwerben und dann wird der möglicherweise, wenn du das alles sauber machst, klingt das so, als wenn das irgendwie in ein paar Jahren einfach das Market Cap höher sein könnte. Ja?
Definitiv. Das ist halt, wir haben halt jetzt 4-5 Jahre Weges hinter uns. Ich muss auch sagen, die ersten 4 Jahre waren auch nicht leicht, ja, also ich manchmal jetzt nicht öffentlich, aber ich habe gesagt, wir haben Scheiße gefressen, ja, um das mal so aufzupiepsen, glaube ich hier, ne? Ja. Aber du lernst in dem Markt und musst dich beweisen und rankommen und so weiter, weil wir haben gerade echt ein gutes Momentum und darf man auch was gar nicht so sagen mit Covid-19, mit dieser ganzen Online-Geschichte und so weiter, das hat nochmal einen ordentlichen Schub gebracht und es wäre jetzt total doof, dass eine der wirklich Errungenschaften der Digitalisierung durch Covid-19, dass dieser Zug wieder gebremst wird. Also es nervt mich kolossal, dass auch in den Schulen das nicht vorangeht und so weiter und ich habe das Gefühl, dass Deutschland vielleicht das Ganze verpasst, daraus jetzt wenigstens in der Digitalisierung die Chance zu nutzen, um ein ganzes Stück vorwärts zu kommen.
Alles klar, Boris, ey, super coole Unternehmergeschichte. Man merkt richtig, wie du auch so der Unternehmer bist, der da einfach was bauen will und so guckt, wo ergeben sich Chancen. Also ist mir sehr sympathisch, so unternehmerisch pur. Danke. Ich drücke dir die Daumen, dass es vorangeht und dass ihr super da irgendwie eine weiterhin erfolgreiche Firma baut. Vielen Dank fürs Erzählen hier.
Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung.
Alles klar. Ciao, ciao.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.